Ja, wir wollen auch heute Morgen miteinander aus der Apostelgeschichte das 10. Kapitel aufschlagen. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie Gott den Cornelius vorbereitet hat und wie er, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, aber auch der Vater und der Heilige Geist auf dem Weg sind, nun die Türe aufzutun, um unter den Nationen auch das Heil auszubreiten. Und nachdem nun der Cornelius vorbereitet worden ist, muss auch der Petrus noch vorbereitet werden. Denn für die Juden war bis zu dem damaligen Zeitpunkt es so, dass sie die Heiden als unrein angesehen haben und dass auch der Umgang und der Verkehr mit den Heiden für sie etwas war, was sie mieden. Und so war das gar nicht einfach, nun den Petrus zu dem Heiden Cornelius zu bringen. Gott musste ihm dabei helfen, er musste ihn vorbereiten. Und diese Vorbereitung, von der lesen wir heute. Und die möchte ich auch ganz besonders dran nehmen. Also Apostelgeschichte Kapitel 10, ab Vers 9 lesen wir miteinander. Apostelgeschichte 10. Ab dem 9. Vers lesen wir miteinander den Text. Da steht Folgendes. Am folgenden Tag, also auf der einen Seite ist jetzt eine Truppe von dem Cornelius losgeschickt worden, der Hausknecht von ihm, zwei seiner Hausknechte und ein gottesfürchtiger Kriegsknecht. Die sind auf dem Weg, um den Petrus abzuholen, dass er kommt, um den Cornelius aufzusuchen. Denn der Cornelius hat von Gott den Auftrag bekommen, den Petrus einzuladen zu sich. Aber von der anderen Seite her ist der Petrus ja noch gar nicht bereit. Also muss ja jetzt auch im Leben von dem Petrus etwas geschehen. Auch wenn die schon da auf dem Weg sind, ne? Da muss er ja erst einmal auch vorbereitet werden. Und da ist nun unser Text dabei, das zu erklären. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, Joppe war es, wo der Petrus sich aufhielt, gerade am Mittelmeer gelegen, circa 50 Kilometer von Caesarea entfernt. Also stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Flachdach, nur damit ihr das euch vorstellen könnt, nicht, dass ihr jetzt denkt, er ist da irgendwo gehangen in einem Schrägdach, sondern ein Flachdach. Und von daher war das auch ganz normal, bis zum heutigen Tag ist es normal im Orient, die Häuser mit Flachdächer, dass man oben auf den Dächern sich auch aufhält. Und er stieg auf das Dach, um zu beten, etwa um die sechste Stunde. Das ist genau um die Mittagessenszeit, 12 Uhr gewesen, nach unserer Zeitrechnung. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Wir müssen uns das so vorstellen, dass Gott ihn während dieser Zeit angesprochen hat. Vers 11, und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Da war er vor ihm, vor seiner Auge, in diesem Gefäß, welches er sah, unreine Tiere. Und er von seiner Herkunft, Altes Testament, Zeremonialgesetz, hatte es noch so im Herzen, dass er sagte, also unreine Tiere esse ich nicht. Das war für ihn etwas Merkwürdiges, diese Erscheinung. Und trotzdem merkt er ja sofort, es ist Gott, der mit ihm redet. Keineswegs Herr, sagt er. Denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Vers 15. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm. Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal. Und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war oder in Verlegenheit war, was das Gesicht bedeuten solle, das er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten am Toreingang. Und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, der Heilige Geist, Gott selbst, siehe, drei Männer suchen dich, darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren, und sprach, siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund für euer Kommen? Sie aber sprachen, Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter, gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte von dir zu hören. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am folgenden Tag aber zog Petrus mit ihnen. Und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Bis hierhin möchte ich uns den Text vorlesen und möchte am Anfang noch gemeinsam mit uns beten. Herr, wenn wir sowas lesen, denken wir ganz oft, was soll das mir bringen? Ich habe ganz andere Sorge. Und dann verstehen wir gar nicht, was dein Wort uns hier persönlich auch sagen und mitteilen möchte. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass wir im Betrachten dieses Abschnittes vieles entdecken dürfen für unser eigenes Leben. Herr, das musst du wirken, das ganz allein dein Werk, dass das geschehen kann, dass wir persönlich dieses Wort als eines nehmen, was an uns gerichtet ist, wo du mit uns reden möchtest, ganz persönlich mit uns reden möchtest. Begleite uns dabei, Herr, und hilf uns zu hören, wie auch zu reden. Ach Herr, nun möchte ich dir danken, dass ich dir die Predigt ja in deine Hände legen darf und wissen darf, dass du, Herr, es recht machen wirst. All unsere Hoffnung, Herr, liegt bei dir. Amen. Hier geht es um Vorbereitung eines Diener Gottes für seinen Dienst. Hier geht es aber auch um die Erziehung eines Kindes Gottes. Und wenn ich es so sage, dann glaube ich, ist es auch für euch viel leichter und einfacher zu verstehen. Jedes Kind Gottes wird erzogen. Gott hat es angenommen als sein Kind, hat es errettet, hat es auch befreit und erlöst und ihm ein neues Herz gegeben. Und nun erzieht Gott sein Kind. Da möchte ich euch zuallererst mal diese Frage stellen, bevor wir zu diesem Text weitergehen. Kennt ihr die Erziehung Gottes? Wisst ihr etwas davon, dass Gott in eurem eigenen Herzen wirkt, um eure eigene Herzen auf seine Wege auszurichten? kennt ihr das persönlich? Also, dass ihr merkt, da ist jemand an mir und in mir am Wirken. Die Bibel erklärt uns einmal im Hebräerbrief, dass diese Erziehung, Hebräer 12, Vers 7, eine ist, die zu jedem einzelnen Kind gehört. Und ich lese uns das mal vor, wenn ihr Züchtigung, das ist damit gemeint, Erziehung, Anleitung, Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Das ist schon gut, dass wir darüber uns Gedanken machen und uns überlegen, bin ich eigentlich in der Erziehungsschule Gottes? Zum Beispiel in der vergangenen Woche. Also hat Gott mit mir reden können? Hat Gott mir Dinge klar machen können? Hat Gott mich anleiten können? Hat Gott mir Dinge zeigen können? Hat er es von seiner Seite aus in meinem Leben, in meinem Herzen getan? Da geht es jetzt um sein Werk an mir. Das muss zuallererst schon mal da sein, bevor ein Werk von meiner Seite für ihn entstehen kann. Ohne sein Werk an mir, ohne seine Züchtigung, ohne seine Erziehung, ohne seine Zurechtbringung bin ich jemand, der gar keinen Anteil an ihm hat. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Kennt ihr die Erziehung Gottes? Ich meine jetzt nicht, dass ihr versucht, Gott nachzuahmen, Gott zu folgen, wie ein guter Christ zu werden, sondern dass Gott an euch wirkt, dass Gott euch solche Dinge, wie der Petrus hier es erlebt hat, auch erfahren lässt. Dass Gott mit euch persönlich redet und euch zeigt, ich will dein Leben erneuern, ich will es anleiten und führen, ich will es in meine Bahne bringen. Das ist ja göttliche Erziehung, von der hier auch die Rede ist. Der Herr Jesus sagt, das ist ein Vorrecht, wenn wir von Gott gelehrt werden. Diese Frage muss ich zuallererst stellen. Wenn das für mich da ist, dann bin ich wirklich jemand, der quasi das selber sieht und sagt, also ich bin ja ein Schüler und mein Lehrbuch ist die Bibel. Gott erzieht mich durch sein Wort. Das kann nur ein Kind Gottes sagen. Alle anderen, für die ist das nicht wirklich so der Fall. Für sie ist die Bibel nicht greifbar, nicht wirklich ein Lebenswort, ein Lebensbrot, ein Manna. Für sie ist es ganz anders. Ist die Bibel für euch ein Lebensbrot, wo Gott mit euch redet und durch welche, also diese Worte, er euch erzieht und anleitet? Kennt ihr das? Freut ihr euch darauf, erzogen zu werden? Das ist ja auch etwas, was ein Kind Gottes in seinem Herzen trägt. Es freut sich daran, einen Heiland zu haben, der es recht erzieht. Also dieser Heiland erzieht mich auf eine gute Art und Weise. Ein Kind Gottes kann zum Beispiel, genauso wie der Herr Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Der Weltmensch sagt, das, was ich will, was ich mir wünsche, was ich in meinem Herzen habe, werde ich auf jeden Fall durchsetzen. Das ist richtig, das ist gut und das mache ich. Ich bin vollkommen davon überzeugt. Während der Kind Gottes etwas vorsichtiger geworden ist und begriffen hat, dass es ja gar nichts weiß und gar nichts kann. Ich kann gar nichts ohne meinen Herrn Jesus Christus tun. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht arg viel. Der Herr weiß alles und der Herr kann alles tun. Und auf ihn will ich hören. Das muss ich am Anfang erst einmal festlegen, weil das, was wir heute Morgen durchnehmen, das ist etwas, was Kinder Gottes betrifft. Und wenn ihr den Herrn Jesus noch nicht kennt, dann wisst ihr sehr wenig von dieser Materie. Dann wisst ihr gar nicht viel von dieser Erziehung. Ihr kennt sie noch gar nicht. dann möchte ich euch zuallererst einladen, dass ihr sie kennenlernt, dass ihr das auch als etwas erfahrt, was euch auf den rechten Weg in der Lage ist zu bringen. Aber nun steigen wir in unseren Text ein und wir wollen uns ansehen, wie der Petrus vorbereitet wird. Damit erkläre ich im Grunde genommen schon etwas, was dieser Text uns ja auch aufzeigt. Er ist nicht bereit. Er sagt ja selber, als er dann nachher beim Cornelius ist, in Vers 28, Kapitel 10, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Damit erklärt er, dass er bis zu diesem Zeitpunkt nicht bereit war, für diesen Auftrag ihn auszuführen. Gott musste ihm das erst zeigen. Und danach war er willens, mit den Boten von dem Cornelius mitzugehen. Bist du eigentlich bereit, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen? Ich meine jetzt nicht so ganz große Dinge, also, sondern einfach nur den nächsten Schritt in deinem Glaubensleben mit Jesus. Er will dir Dinge zeigen. Bist du dafür bereit? Manchmal ist das eine große Hilfe für einen selbst, dass man versteht und erkennt, ich selber kann ja in der gleichen Lage sein wie der Petrus. Unter Umständen will der Herr mir etwas zeigen und will mich lenken und leiten zu meinem Heil. Aber ich bin gar nicht bereit dazu. Ich bin noch nicht so weit, dass ich diesen nächsten Schritt gehen kann. Ich bin noch nicht so weit, dass ich also weiter vorankomme. Könntest du diesen Gedanke an dich herankommen lassen? Es wäre sehr hilfreich, weil du ja dann auch bereit wärst, Gottes Wort zu hören. Das ist das, was nun der Petrus hier zu hören bekommt. Gottes Wort, Gottes Anleitung. Es ist eine Stimme, die er hört, ne? Das ist exakt hier, Vers 13, auch beschrieben. Und eine Stimme sprach zu ihm. Worte sind es. Es ist der Geist Gottes, der auch hier sich ihm zuwendet. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm. Nur diejenigen, die begriffen haben, dass sie nicht bereit sind, werden von sich aus umso mehr versuche, das Wort Gottes und den Geist Gottes in Anspruch zu nehmen. Sie werden sogar von sich aus sagen, Herr Jesus, wenn du mich nicht durch dein Wort und durch deinen Geist leitest, kann ich nicht in deine Aufgabe, die ich habe, bestehen. So weit muss man erst mal kommen. Das ist Demut. Das hat nichts mit dem zu tun, dass jemand aufsteht und sagt, ja, ich schaffe natürlich das, was ich heute alles so auch als Aufgabe bekomme an meinem Arbeitsplatz oder zu Hause, egal wo ich auch bin, auch wenn ich älter bin und pensioniert bin, ich schaffe das. Also so, ne, wenn ich gar nicht mal zur Arbeit gehe oder wenn ich noch in der Schule bin oder im Studium bin, ganz egal, wo immer ich bin. Du kannst nichts Schlechteres für dich tun, als dir das selber zu sagen. Ich schaffe das. Weil du brauchst dann ja gar keine Anleitung. Du wirst sie auch gar nicht suchen von deiner Seite aus. Das ist der natürliche Mensch. Er kommt nicht zu der Bibel am Morgen oder während des Tages und sagt, Herr Jesus, wenn du mich jetzt nicht leidest durch dein Wort und deinen Geist, kann ich es nicht schaffen. Sondern er lebt einfach so, wie alle Menschen leben. Und er ist voller Zuversicht, dass er das schafft. Er hat es doch gelernt. Er hat doch diese Fähigkeiten, diese Gaben bekommen. Und jetzt kann er das doch auch machen. Es ist schon ganz nützlich, sich selber von der Bibel her zu sehen als jemand, der wachsen muss, der gedeihen muss, der angewiesen ist auf das Wort Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes, der nicht bereit ist. Petrus war so jemand. Petrus war jemand, der immer wieder während seiner Arbeit, und das war ja nun seine Arbeit, der Missionar, Dienst, ne? Der während seiner Arbeit sich zurückgezogen hat. Mittagessenszeit, 12 Uhr. Wohin geht er? Er geht aufs Dach. Was macht er? Er betet. Hast du solch eine Zeit? Ist es für dich überhaupt wichtig? Denn das ist ja schon die Frage, die man vor dieser Frage sich stellen muss. Erst wenn mir das wichtig ist, erst wenn ich begreife, wie unfertig ich bin, wie unreif ich bin, wie wenig ich Jesus noch ähnlich bin, erst dann werde ich von meiner Seite aus sagen, ich brauche diese Zeit. Ich kann alle anderen Dinge zurückstellen, aber diese Zeit kann ich nicht zurückstellen. Ich muss sie haben, sonst gehe ich verloren. Ist das vielleicht zu hart ausgedrückt? Bleibet in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr die anfängliche Zuversicht nicht bis zum Ende festhaltet, die Hoffnung, den Herrn Jesus Christus, werdet ihr verloren gehen. Heißt es im Hebräerbrief. Darin zeigt sich ein Kind Gottes, dass es ausharrt bis zum Ende. Das ist das Leben Gottes im Kind Gottes. Das ist nicht nur, ich habe mich mal bekehrt und war so 2-3 Jahre fröhlich mit dabei gewesen, aber nachher ist das Ganze für mich etwas Lustloses gewesen. Und heute habe ich keine Lust mehr, in der Bibel zu lesen. Heute habe ich keine Lust mehr, Jesus zu folgen. Heute habe ich keine Lust mehr, von Jesus zu reden. Heute habe ich kein Vertrauen mehr zu ihm. Wenn es so ist, dann wäre es mal ganz hilfreich und nützlich, sich die Frage zu stellen, bin ich eigentlich wiedergeboren? Kenne ich denn den Herrn Jesus Christus? Habe ich dieses göttliche Leben in mir? Die Sehnsucht und das Verlangen nach ihm. Es ist mir vollkommen klar in meinem Leben, ich brauche diese Zeit. Ich brauche diese Stille. Ich brauche dieses Gebet. Das ist also nicht etwas, was ich so jetzt als so, naja, so ein bisschen stille Zeit. Das ist mein Leben. Das brauche ich. Und so hat der Herr ihn erzogen. Der Herr hat ihn erzogen in dieser Stille. Und so wird der Herr auch dich erziehen. Und wenn du diese Stille nicht für dich hast, dann ist es für dich so, dass du immer ein Baby bleibst. Du trinkst immer Milch, du bist nicht in der Lage, feste Speise zu dir zu nehmen. Die Bibel bleibt für dich dauernd ein Buch, was eigentlich nicht so eine Freudenquelle ist, sondern eher so eine mühselige Angelegenheit. Du kennst den Herrn Jesus sehr wenig und weißt von daher auch gar nicht gut, mit ihm zu leben. Die Nachfolge für dich ist eine schwierige Angelegenheit. Eigentlich dauernd etwas wie ein Weg nach oben, ohne Freude, ohne Glück, ohne Erfüllung. Nicht, weil der Herr Jesus sie dir nicht geben möchte, sondern weil du von deiner Seite aus gar keine Zeit hast, sie diese Freude, dieses Glück und diesen Segen dir schenken zu lassen, weil alles andere dir wichtiger ist. Hast du die Zeit? Hast du die Ruhe? Nimmst du dir diesen Augenblick, wo der Herr mit dir reden kann? Er macht es. Und da möchte ich jetzt so ein kleines bisschen Werbung machen, auch für die Erziehung des Herrn Jesus Christus an uns. Zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass der Herr Jesus genau darüber Bescheid weiß, wie langsam wir im Lernen sind. Wie oft hat er hier dieses Leintuch mit den reinen und unreinen oder nur unreine Tiere, wie auch immer man von der Auslegung her das sieht, wie oft hat er es aus dem Himmel herabgesenkt? Habt ihr aufgepasst? Wie oft war es? Dreimal, genau. Also das heißt, Gott war sich darüber im Klaren, der Herr Jesus ist sich darüber im Klaren, dass wir Dinge, die wir zu lernen haben, nicht beim ersten Mal gleich lernen. Es ist so. Wir sind ja genauso wie der Petrus, dass wir dann sagen, keineswegs, Herr. Also der Herr redet mit uns, der Herr macht uns Dinge klar und wir sagen, keineswegs, Herr. Das hört sich ja hier gerade so an, als wäre es Gott unmöglich, auch den Petrus zu erziehen. Aber es ist ihm nicht unmöglich, wir sehen ja nachher, dass er durchaus mitkommt mit den Boten, die der Cornelius gesandt hat. Das Wunderbare an der Erziehung Jesu an meinem Herzen ist, dass sie effektiv ist. Er nimmt sich die Zeit, die er braucht, um mich anzuleiten. Und er weiß ganz genau darum, dass ich längere Zeit nötig habe, unter Umständen beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal erst auch bereit bin, auf etwas einzugehen. Ist das nicht für all diejenigen, die ganz arg verzweifelt sind, die den Weg mit dem Herrn Jesus gehen und jetzt in der Sache auch am Ringen sind und sie merken, ach, ich komme ja gar nicht so gut voran, wie ich mir es wünsche. Da gibt es schon auch dann einige, die sind verzweifelt, die sagen, ach, das ist so schwer für mich. Für die ist das ein Trost, dass ich sehen darf, dass sie es sehen dürfen. Der Herr Jesus weiß genau darum, wie schwer dir manche Dinge fallen. Und er hat die Geduld mit dir, die Langmütigkeit und die Güte, dass er dich in seiner großen Liebe erzieht. Und er kann dir die Dinge einmal und zweimal und dreimal und noch öfters erklären. Du brauchst keine Angst haben, dass du in der Erziehung Jesu nicht in der Lage bist zu lernen und dass du vielleicht zurückbleibst und gar nicht vorankommst und gar nicht die Schritte tun kannst im Glauben. Das ist das Schöne an der Erziehung des Herrn Jesus Christus, dass sie durch seine Gnade geschieht und dass diese Erlösung, in der wir uns befinden, eine ist, die wirklich auch ausreicht, Kraft hat, uns zu verändern und uns umzugestalten. Meine Erfahrung. Ich habe die Erfahrung mit dem Herrn Jesus gemacht, dass er mit mir zurechtkommt, dass ich es nirgendwo besser habe als bei ihm. Keinen besseren Erzieher finden kann als ihn. Keinen, der mich besser kennt. Keinen, der mich mehr liebt. Keiner, der mehr Kraft hat, als er, mich zu verändern. Mir das Gute und die Wahrheit groß zu machen und die Sünde zugleich sündig zu machen. Keiner kann das so wie er. Ich bin froh, dass ich in keine andere Hände liege als in seine Hände. Ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass er mit seiner Geduld ans Ende gekommen ist, sondern ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie gnädig und barmherzig er mit mir ist. Ich bin eher von meiner Seite aus jemand, der gar nicht so gnädig ihm gegenüber ist. Ich kann ihn vielleicht auch manchmal komisch anschauen, ihm misstrauen oder auch ihm ungehorsam gegenüber sein. Das habe ich entdeckt, aber von seiner Seite habe ich es nie erlebt, dass er mir gegenüber versagt hat. Dass seine Erziehung und seine Anleitung nicht wirksam gewesen wäre, dass sie nicht zum Ziel geführt hätte, Was ich heute bin, bin ich durch Gottes Gnade. Kennt ihr das auch? Wisst ihr etwas davon, wie wunderbar seine Hand in eurem Herzen eingreifen kann und euch auf einmal eine Veränderung, eine Revolution bescheren kann, eine Erneuerung in eurem ganzen Denken? Als ich ein junger Mann war, wollte ich nie heiraten, weil ich die Ehe als das Dämlichste angesehen habe auf dieser Erde. Eine Erde, die keinen Sinn macht, ein Leben, was keinen Sinn macht. Kinder in diese Welt zu setzen, die erschreckliche, unmögliche Welt ist, das war für mich total sinnlos. Das war meine Einstellung. Und als der Herr Jesus in mein Leben hineingekommen ist und mich errettet hat, hat er mein Herz verändert. Und er hat mir gezeigt, dass diese Welt seine Welt ist und dass er auf dieser Welt regiert. Und dass ich sehr wohl heirate und Kinder haben darf. Und dass es sinnvoll ist. Eine Veränderung, eine Erneuerung. Wenn ich euch erzählen würde, was ich früher alles gedacht habe und wie ich heute durch Gottes Gnade denken darf, dann würdet ihr das noch besser verstehen können. Aber ich möchte da jetzt nicht zu viel sagen. Ich möchte nur eines ganz klar betonen. Wer Jesus kennt und in wessen Herzen der Herr Jesus wirkt, der erlebt wirklich eine Revolution, eine totale Erneuerung. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Und nicht das aus dem Grund, weil er jetzt so schön sich anstrengt, sondern weil er durch die Wiedergeburt ein neues Herz hat, eine ganz neue Einstellung bekommen hat. Petrus lernt etwas, was er vorher zutiefst verabscheut hat. Vorher also hat er eine große Abneigung gegenüber den Heiden gehabt. Sie waren für ihn unrein, Hunde. Aber jetzt ist es ganz anders. So, überlegt euch mal in eurem eigenen Leben, was sind die Dinge, die ihr hasst? Sagt mir jetzt ja nicht, ich hasse gar nichts, ich liebe alle. Egal, wer mir auch begegnet, ich umarme ihn und ich habe ihn gern und ich habe gar keine Vorurteile. Ich habe gar keine Vorurteile. Aber wir sind nicht alle. Haben wir nicht alle unsere Vorliebe, unsere Sympathien und Antipathien? Aber jetzt stellt euch vor, ihr geht euren Weg mit dem Herrn Jesus, so wie der Petrus. Und der Jesus ist euer göttlicher Erzieher. Und er zeigt euch jetzt, wenn ich den Cornelius liebe, warum vermagst du ihn nicht zu lieben? Wenn ich den Cornelius errette, warum willst du nicht mein Bote sein? Ist es Gott möglich, dir Dinge abzugewöhnen, Einstellungen, die du hast in dieser Welt, dem Leben gegenüber, Menschen gegenüber, ganz egal, was auch immer es ist, wo du sagst, das ist meine Einstellung, so bin ich halt. Wo er aber von seiner Seite aus dir zeigt, ich will dir etwas Neues, Besseres, Schöneres zeigen, was wirklich wahr ist und was einen Wert hat. Darf der Herr Jesus in deinem eigenen Leben eine Revolution auch bewirke? Oder brauchst du ihn nur dann, wenn du krank bist, wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn du Angst hast, wenn du um dein Leben fürchtest, dass du dann zu ihm kommst und ansonsten sagst, also bitte, Herr, ich möchte doch mein eigenes Leben leben. Also ich habe ja so meine Vorstellungen von meinem Leben, wie es sein soll. Und bitte tun wir da ja nicht zu sehr hineinreden. Ich möchte da schon auch meinen Weg gehen. Darf der Herr Jesus in deinem eigenen Herzen so eine Revolution bewirken? Darf er dir Dinge klein machen, die dir groß sind und dir Dinge groß machen, die dir bis jetzt klein sind? Darf er das? Wisst ihr, das Schöne ist, dass also er es tut und dass er es tut als unser Vater, der uns als Kinder erzieht, obwohl wir eben manchmal, so wie der Petrus hier, auch unser keineswegs ihm dazwischen rufen. Er tut es. Er macht es wirklich. Und er bessert uns, er verändert uns, er gestaltet uns um, er heiligt uns. Das ist ein Werk, was er tut und was er auch rechtzeitig tut. Das ist auch so eine Sache, die ich als Trost euch mitgeben möchte. Manch einer, der steht in seinem Leben drin und er befürchtet, dass die Zeit, in der er sich jetzt auch gerade so also auffällt, wo er Aufgabe hat, wo er in seinem eigenen Herzen so vielleicht auch Kämpfe hat, dass er da untergehen wird. Dass er sagt, also ich bin ja in einer Not und jetzt brauche ich doch diese Hilfe. Auch wird sie rechtzeitig kommen, diese Hilfe? Wird seine Erziehung, seine Heilung, seine Veränderung rechtzeitig bei mir eintreffen? Wenn dieser Text uns etwas zeigt, dann ist es genau dies, die Rechtzeitigkeit der Erziehung. Der Petrus braucht jetzt dringend diese Erziehung, weil er diese Aufgabe vor sich hat. Und die Boten von dem Cornelius kommen und sie werden ihn fragen, gehst du mit uns und wirst du auch dem Cornelius helfen? Er hat von Gott also die Information bekommen, er soll dich einladen. Und zur rechten Zeit geschieht dieses Wunder, diese Veränderung auch im Herzen von dem Petrus. Durch Gottes Wort und durch Gottes Geist. Du brauchst keine Angst haben, dass du in einer Sache, wo du ganz dringend Veränderungen brauchst oder wo du auch Hilfe brauchst, sie nicht erhalten wirst. Es gibt keinen Grund, dem Herrn Jesus da auch zu misstrauen, dass er die Dinge, die wir jetzt erleben und die uns so sehr auf dem Herzen liegen und so große Not sind, dass er das nicht wahrnimmt und dass er nicht sieht, sie braucht oder er braucht jetzt meine Hilfe, eine rechtzeitige Hilfe. Er wird sie dir geben. Er wird sie dir geben zur rechten Zeit, dass du rechtzeitig auch klarkommst, rechtzeitig den Schritt weiter gehen kannst, der gut für dich zu gehen ist. Aber jetzt kann es ja durchaus auch sein, dass jemand sagt, also das alles ist gut, die Erziehung des Herrn Jesus, das ist ja gut, aber ich bin so schwer von Begriff, oder mit anderen Worten ausgedrückt, es fällt mir gar nicht leicht, Gott zu verstehen. Wem fällt es leicht, Gott zu verstehen? Paulus sagt, dass er so weit größer und erhabener ist in seine Wege und in seine Gedanken, dass wir ihn nur sehr schwer verstehen können. Das ist ja wirklich so. Und manch einer, der hat damit eine ganz große Not, der sagt so für sich, Gott zu verstehen, das ist gar nicht leicht. Auch wenn ich jetzt so es möchte, aber es ist schon schwer, mitten im Leben da auch seine Leitung und seine Führung zu bekommen. Nun erklärt uns aber der Petrus etwas in Vers 28, Kapitel 10. Er zeigt nämlich uns, dass Gott ihm etwas gezeigt hat. Ich lese es euch nochmal vor. Und er sprach zu ihnen, also er ist jetzt beim Cornelius schon angekommen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Mir hat Gott gezeigt. Das Wort, was hier steht, ist ein Wort, wovon redet, dass jemand unterwiesen wird, dass etwas sichtbar gemacht wird, was vorher nicht sichtbar war, etwas dargestellt, gezeigt wird. Das kann der Herr Jesus. Er kann mir ganz klar zeigen, was ich verstehen soll. Egal, wer ich auch bin, egal, was meine Bildung ist, egal, wie alt oder wie jung ich bin, das ist völlig egal. Der Herr Jesus kann mir ganz klar aufzeigen, was ich zu lernen habe. so klar, so deutlich, so verständlich, dass ich es begreifen kann und auch in der Lage bin, es zu verstehen. Du musst keine Angst haben, dass du aus einem Mangel an Verständnis dem Herrn Jesus nicht wirst folgen können. Du darfst ihm vertrauen, dass er in der Lage ist, dir die Dinge, die du selber auch wissen musst, klar und deutlich aufzuzeigen. So klar und so deutlich, dass du sie verstehen wirst. Das ist eigentlich auch meine Erfahrung. Mein Problem ist eher das, und das habt ihr wahrscheinlich auch das Problem, Dinge, die wir schon lange verstanden haben, umzusetzen. Kennt ihr auch, gell? Das ist das, wo wir eher damit zu tun haben. Aber ich möchte es wirklich denen sagen, die da am Ringen und am Kämpfen sind und die manchmal glauben, ach, mir fehlt ja doch auch das Verständnis und ich kann gar nicht die Dinge so wahrnehmen und begreifen, wie ich sie begreifen sollte. Du brauchst gar keine Angst haben. Der Herr Jesus ist in der Lage, dir das Verständnis zu geben und dir die Dinge zu zeigen, die für dein Leben wichtig sind. Wir haben hier einige junge Menschen. Für die stehen ja Entscheidungen an, Entscheidungen für ihre Zukunft. Arbeitsplatz, Ehe, alles, was auch nun dem zu tun hat, was auf euch zukommt, etwa die großen Entscheidungen des Lebens. Ihr dürft ganz kindlich vertrauen, dass der Herr Jesus euch da leiden wird und er es tut in einer Art und Weise, dass ihr es verstehen könnt. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr die Mittel, die Gott wählt, um euch zu leiden, wertschätzt. Sein Wort, seinen Geist, eure stille Zeit, die Gemeinde, die ganzen Mittel, die Gott verwendet, um euch anzuleiten. Geschwister, die den Herrn Jesus kennen und lieben, die euch gute Ratschläge geben können. Nutzt sie. Wenn ihr Gottes Mittel nicht nutzt, müsst ihr am Ende von euch, also müsst ihr euch selber schuldig bekennen. Müsst ihr sagen, der Grund, warum ich Dinge nicht lernen konnte, ist eigentlich nicht, dass Gott mich nicht erziehen wollte, sondern ich habe diese Dinge gar nicht verwendet und habe sie gar nicht gebraucht, habe gar nicht darauf vertraut. Gebraucht die Dinge, die Gott euch vor die Füße legt. Gebraucht sie, versäumt keine Versammlung, wenn ihr in der Lage seid, hinzugehen und dabei zu sein. Ihr könnt für euer Leben etwas Wichtiges lernen. Ihr könnt reich gesegnet werden. Ihr braucht es. Es ist das Brot für euer Leben, das Wort Gottes und die Anleitung durch den Heiligen Geist. Aber ich möchte noch auf eines drauf eingehen, was hier mit zu dieser Unterweisung und auch zu der Vorbereitung des Petrus mit dazugehört. Wir sehen hier nochmal, möchte ich das vorlesen, Vers 14. Petrus aber sprach keineswegs, ja, also Gott hat zu ihm gesagt, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus antwortet, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Wisst ihr, wenn wir so uns ansehen, wie der Petrus von seiner Seite aus den Herrn verleugnet hat, dann ist es ja ganz erstaunlich, wie der Herr Jesus ihn von seiner Seite aus beruft und ihm das aufs Herz legt, immer wieder neu ihm das auch sagt: Hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Das ist sein Auftrag, den er vom Herrn Jesus bekommen hat. Und mit wie viel Liebe hat der Herr Jesus ihm diesen Auftrag gegeben? Mit wie viel Liebe erzieht er ihn hier auch? Wenn du in dieser Welt widersprichst, kann es ganz leicht sein, dass du aus dem Raster rausfällst, dass du dir deine Sympathia für Scherze tust, dass du Missfallen erntest, dass du Ablehnung erntest, dass du nicht mehr weiterkommst. Das ist etwas, was wirklich wir ganz oft auch bemerken können. Aber ist es nicht verwunderlich, dass ein Petrus dem Sohn Gottes, dem Herrn Jesus Christus, widersprechen kann und trotzdem erfährt er weiter seine Erziehung? Er sagt ihm gegenüber keineswegs, Herr. Aber die Erziehung des Herrn an ihm geht weiter. Er lässt sich deswegen nicht irritieren. Er lässt sich von unserem Ungehorsam nicht irritieren, von unserer Kälte und Herzlosigkeit nicht irritieren. Von unserem Widerstand lässt er sich nicht irritieren. Die Liebe überwindet. Diese Liebe des Herrn Jesus Christus zu uns ist eine so große und kräftige, dass sie das alles überwindet und alles auch erträgt. Seid ihr auch froh darüber, dass ihr so einen Herrn habt und so einen Erzieher habt? Dankt ihr ihm dafür? Wisst ihr, das ist etwas, wo wir schätzen sollten. Manche rühmen sich, wenn sie dann mal später irgendwo am Arbeitsplatz stehen: Ich habe in Oxford studiert, ich habe in Cambridge studiert. Das sind so diese Elite-Universitäten heute in den USA, Harvard, ne, und wie auch dort alle die große Ausbildungsstätte heißen. Ihr dürft euch rühmen, die ihr zu dem Herrn Jesus Christus gehört, dass ihr einen Vater habt, einen Erzieher habt. Ein besserer kann man gar nicht haben. Also, dass ihr eine Ausbildung genießt, die euch zu dem schönsten Platz führen tut, den man überhaupt erreichen kann, nämlich in die Gegenwart Jesu Christi. Seht ihr so euer Leben? Die Wege, die Gott euch leitet, ist Wahrheit. Gott wird also denen, die ihn lieben, alles zum Besten dienen lassen. Oder lasst ihr euch vom Teufel anlegen und sagt: Oh, habe ich ein schweres Leben. Mann, habe ich also eine problematische Situation und das alles ist ja so schwierig und so schlecht und so, ich muss mich dauernd beklagen. Das kann ja auch der Fall sein. Oder ich will es mal mit anderen Worten sagen, ganz viele Christen reden so. Sie reden so, als hätte sie nicht den besten Erzieher, sondern den schlechtesten Erzieher, der sie dauernd übersieht, der dauernd ihnen nicht hilft, der dauernd sie schwere und schlechte Wege führt, der dauernd Unkraut sät, wo sie gute Samen sehen. So tun wir manchmal Rede. Ist es nicht so? Wir beklagen uns. Wäre es nicht viel schöner, wahrhaftiger und biblischer, der Wahrheit mehr entsprechend, wenn wir sagen würden: Mein Herr leitet mein Leben so vollkommen, so wunderbar und so herrlich, dass es keinen besseren Weg für mich gibt. Das ist die Wahrheit. Wenn es einen besseren Weg für dich gäbe, würde Gott ein Lügner sein. Dann kannst du die Bibel wirklich wegwerfen, kannst sie verbrennen. Wenn du die Überzeugung hast, dass es für dich etwas Besseres gibt, ein besseres Leben, was dir Gott nur vorenthalten will, also dann bist du bei dem Herrn Jesus auf einem völlig falschen Dampfer. Dann hast du aber auch dich anlügen lassen. Das sagt der Teufel. Der Teufel sagt ja immer: Vertrau ja nicht dem Herrn Jesus. Der meint es nicht gut mit dir. Komm zu mir, vertraue mir. Geh weg von dem Herrn Jesus, von seinem Wort, von seiner Gemeinde. Geh weg vom Gebet. Komm zu mir, ich gebe dir, was du brauchst. Ist ein Mörder von Anfang an. Das ist immer sein Anliegen gewesen. Die Leute umzubringen, sie zu töten, sie in den Abgrund zu reißen, dass sie verloren gehen. Das ist sein Anliegen. Er tarnt es sehr gut. Aber der Herr Jesus von seiner Seite aus, er ist ein wunderbarer Erzieher. Was macht der Petrus? Ganz kurz nur, ich kann da nicht mal viel darüber sagen, aber ich möchte das euch auch mitgeben, weil es mit zu der Vorbereitung des Petrus gehört. Es ist ja auf der einen Seite ein Wirke Gottes, aber es ist auf der anderen Seite eben auch ein Wirke, wo der Petrus von seiner Seite etwas tut. Vers 17, nur ganz kurz noch. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, oder man kann auch, wie manche das übersetzen, als er in Verlegenheit war. Kann Gott dich in Verlegenheit bringen? Wisst ihr, was das heißt? Als er ungewiss war, das bedeutet, es wurde ihm auf einmal bewusst, wie wenig er weiß, dass er nichts weiß von der Sache. Das ist meine Frage an dich. Die Frage muss ich mir natürlich auch stellen. Kann Gott dich wirklich so weit bringen, dass du in Verlegenheit kommst? Dass du sagst, ich weiß es ja gar nicht. Manch einer weiß immer alles besser. Der lässt sich aus dem Grund auch nichts sagen. Wenn man ihm die Tür zur Herrlichkeit öffnet und ihm sagt, geh durch diese Tür und du wirst errettet werden, sagt er, aber die andere Tür ist die viel bessere. Da gehe ich hindurch. Und er geht verloren. Kann man dich in Verlegenheit bringen? Bist du jemand, der vor Gott kapitulieren kann und sagen kann, ich weiß gar nichts? Solange du noch weißt, wirst du sein wie das kleine Kind. Und den Spruch kenne ich von unseren Kindern, ich weiß es selber oder ich weiß es besser. Tja, das ist etwas, was Kinder, wenn ihr mal Väter werdet, ihr junge Leute, dann werdet ihr den Spruch auch ganz oft von euren Kindern hören. Aber alle, die hier Väter sind und schon erwachsene Kinder haben, die können sich jetzt an diese Zeit zurückerinnern, wo die Kinder ihnen dauernd gesagt haben, ich weiß es besser, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber in Wirklichkeit wissen sie es eben nicht. Und in Wirklichkeit wissen wir es eben auch nicht. Und aus diesem Grund ist das etwas, wo wir hier den Petrus als jemand sehen, der nun mit Gottes Hilfe in diese Verlegenheit gekommen ist. Wenn Gott dir begegnet, wirst du jemand, der gar nichts mehr weiß. Und wirklich auch verstehst du, dass er alles weiß. Dass du klein bist und er groß. Dass du gar nichts kannst und er alles kann. Aber so weit muss es schon kommen. So weit muss es schon kommen, dass du dann auch eben in diese Situation für dich gerätst. In Verlegenheit kommst. Und dann heißt es ja, Vers 19, dass der Petrus über das Gesicht nachdachte. Das gehört ja auch dazu. Wie kann Gott mich unterweisen und mich belehren, wenn ich nicht nachdenke? Sagt mir jetzt nicht, wenn ihr eure Bibel lest, dass das Lesen schon eines Abschnittes oder eines Kapitels das Nachdenken darstellt. Das ist der Anfang. Und dann kommt das Nachdenken. Und wenn ihr nicht zum Nachdenken kommt, dann ist das mit der Grund, dass ihr ganz viele Dinge auch nicht versteht, weil ihr nicht euch die Mühe macht, nachzudenken, weil ihr nicht euch die Mühe macht, auch die Dinge auch mit dem Herrn Jesus zu besprechen, sie näher zu betrachten. So sehr ich gerade vorhin die Effektivität der Erziehung des Herrn Jesus betont habe, so sehr möchte ich es jetzt auch betonen, dass ihr nachdenken müsst. Und dass, wenn ihr nicht nachdenkt, es euch auch nicht gelingen wird, wirklich zu verstehen und zu erkennen, was auch richtig ist. Ihr alle kennt diesen großen und bekannten Psalm, diesen allerersten Psalm, den wir in dem Buch der Psalme auch haben. Und die allermeisten, die diesen Psalm lieben und auch ihn gern immer wieder aufschlage, die gehen ganz besonders an den dritten Vers, also wo es heißt, dass ein Christ wie ein Baum ist, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Ich sage das dann, also so vor sich hin und sie lese es und freue sich darüber und sind dann aber immer wieder am Staunen, warum ist das in meinem Leben nicht so? Und vorher heißt es aber, wohl dem, heißt es, Vers 1, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo der Spötter sitzt oder die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ich möchte euch dazu ermutigen. Unsere Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Es gibt Dinge, die wir tun müssen. Und das gehört mit dazu. Das Nachdenken, das Nachsinnen, das sich überlegen, was steht da überhaupt. Und vielleicht dann auch bereit sein, weiterzulernen. In der Woche habe ich ja jetzt in Ingelfingen über den John Knox gesprochen. Und das war jemand, der auch im hohen Alter noch bereit war zu lernen. Mit 40 Jahren, über 40 Jahre, hat er noch da Sprachen gelernt, Griechisch, Hebräisch. Also es war jemand, der etwas investiert hat, der bereit war, nachzudenken, der bereit war, weiter zu lernen. Wenn du das Wort Gottes liest, dann musst du bereit sein, nachzudenken. Denn dann wird der Herr dir viele Dinge erklären und wird dir viele Dinge verständlich machen. Tue es. Scheue diese Mühe nicht, sondern erlebe es, was für ein Segen es ist, über Gottes Wort nachzudenken und es auch so immer wieder im Herzen zu tragen. Aber er ist dann auch wirklich, und da komme ich jetzt zum Ende von meiner Predigt, dahin gekommen, die Leitung Gottes anzunehmen. Er ist also dann wirklich mit den Boden von dem Cornelius davongezogen. So steht es, am anderen Tag kamen sie nach Caesarea. Also der Petrus, der ist wirklich, am folgenden Tag aber zog Petrus mit ihnen, er ist wirklich mit ihnen gegangen. Er hat sich vom Herrn etwas sagen lassen. Das ist etwas, was sicher mit zu dem Schwersten gehört, wo wir, weil wir so stolz sind, ich und wir alle, jedes einzelne Kind Gottes hat noch ganz, ganz arg viel damit zu kämpfen. Aus dem Grund ist es dem Herrn manchmal so schwer, uns zu leiden. Also uns Dinge zu zeigen und uns zu erklären, schau mal, das ist der Weg, den gehst du jetzt. Kann der Herr dich leiden? Du hast ja Verantwortung hier mit deinem Leben. Du darfst dich nicht umdrehen zum Herrn und sagen, Herr, es ist ja nun, weil du es so gemacht hast, dass es alles so schwierig ist, sondern du musst dich schon auch ab und zu mal fragen, bin ich überhaupt auf dem Weg, den der Herr mich leitet und führt? Gehe ich auf diesem Weg? Höre ich noch seinen Ruf, wenn er mich einen anderen Weg leiten will, links oder rechts abbiegen lassen möchte, nach vorne gehen lassen möchte? Lasst ihr euch leiden? Kann der Herr euch in eurem Leben führen, euch den Weg zeigen, den ihr gehen sollt? Das alles ist notwendig, damit jetzt nicht nur ein einzelnes Leben gesegnet wird, also der Petrus gesegnet wird. Das ist notwendig, dass ein verlorener Sünder, ein Cornelius, errettet werden kann. Der Engel hätte doch auch, oder Gott hätte doch auch ganz persönlich den Cornelius gleich retten können, oder? Durch sein Wort, durch seinen Geist. Aber er sagt, sende nach dem Petrus und lass ihn holen. Wie oft hat wohl der Herr Jesus so in unserem eigenen Herzen schon uns das eine oder andere aufs Herz gelegt und hat gesagt, schau mal, du bist jetzt der wie der Petrus und da ist dein Cornelius. Ich möchte dich gebrauchen. Du sollst ein Zeuge sein für mich. Sind wir es? Also die Erziehung Gottes, die Vorbereitung hier des Petrus und die Anleitung des Petrus, das war nicht etwas nur, was für ihn ein Segen darstellte, sondern das war etwas, was für die andere ein Segen war. Wo wäre der Cornelius hingegangen, wenn der Petrus noch nicht gekommen wäre? Was hätte er gemacht? Wo gehen die Menschen hin, die von uns hören sollte, dass Jesus sie liebt und für ihre Sünde am Kreuz gestorben ist und dass sie ohne ihn verloren gehe? Wo gehe sie hin, wenn sie es nicht von uns hören? Hesekiel, also macht es ganz klar, du bist derjenige, der auch von mir den Auftrag bekommen hat, den anderen zu warnen, ihm ein Zeugnis zu geben. Machen wir das? Wir haben Angehörige, die sind kurz vorm Sterben. Sagen wir ihnen, wenn du den Herrn Jesus Christus nicht kennst, gehst du verloren? Oder gehen wir nur zu ihnen hin und machen ein nettes Gesicht und tun ein paar schöne Geschichten erzählen? Wenn wir das Evangelium kennen und wissen, dass ein Mensch ewig verloren ist, ohne Jesus, und wir sagen es nicht dem, der uns am nächsten steht oder dem Nachbarn oder Arbeitskollege, den wir dauernd um uns herum haben, dann sind wir wirklich da nicht treu. So wie der Petrus hier auch von seiner Seite aus eben diesen Auftrag bekommen hat. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Das ist unser Auftrag. Lasst uns das ganz neu für uns auch entdecken. Aber ich möchte hier zum Abschluss kommen und möchte am Schluss gemeinsam mit uns still werden und noch beten. O Herr, wenn ich an meine eigene Schule denke, die ich bei dir besuche, habe ich immer wieder auch den Eindruck, dass ich schwerfällig bin und dass ich nicht leicht anzuleiten bin. Und deswegen möchte ich dir danken, Herr, dass deine Gnade so groß ist und deine Liebe so kräftig, dass sie mich doch verändern kann. Ich möchte dir danken, dass deine Erziehung für uns, für alle deine Kinder, die hier sind, die allerbeste Erziehung ist, die wir überhaupt bekommen können. Es gibt keine bessere Erziehung und Anleitung und Vorbereitung und Wegführung. Aber Herr, du siehst, diejenige, die hier auch sich befinde und die noch gar nichts von deinem Heil und deinem Erziehungswerk bisher erfahren habe. Ach, hilf ihnen, Herr, dass sie doch in deine Hände kommen, dass sie sich dir anbefehlen, dass sie sich nicht verlocken lassen von dem Satan, von dem Fürst dieser Welt und ihm folge und am Ende verloren gehe. Herr, ziehe du sie, leite du sie an zum Heil. Amen.